NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzl. Guten Abend und herzlich willkommen. Und das sind die wichtigsten Themen. 5 Menschen sterben bei der Schiffskatastrophe in Italien. 17 werden noch vermisst. Der Bundespräsident sieht sich neuen kritischen Fragen gegenüber. Im Saarland haben CDU und SPD mit ihren Beratungen über eine große Koalition begonnen. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon appelliert an das syrische Regime. Teheran droht den Golfstaaten und wir berichten vom Sport heute am Sonntag. Zunächst aber zum Schiffsunglück vor der Küste der Toskana. In der Nacht zum Samstag ist die Costa Concordia auf einen Felsen vor der Insel Giglio aufgelaufen. Mehr als 4200 Passagiere befanden sich an Bord. Die meisten konnten das sinkende Kreuzfahrtschiff unter chaotischen Umständen verlassen. 5 Menschen starben und es werden noch einige vermisst. Zur aktuellen Lage Tillmann Kleinjung.
Taucher und Feuerwehrleute suchen ununterbrochen nach weiteren Überlebenden und Opfern des Unglücks. Italienische Medien melden, dass die Rettungskräfte im Wrack der Concordia 2 Leichen gesichtet haben. Über die Identität der Toten wurde zunächst nichts bekannt. Gestern Nacht konnte ein Paar aus Korea aus seiner Kabine befreit werden. Heute Mittag wurde ein Mitglied der Besatzung verletzt geborgen. Das Schiff liegt praktisch zur Hälfte im Wasser, deshalb gestalten sich die Rettungsarbeiten besonders schwierig, sagt Paolo Dronca, Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort. Die Arbeitsbedingungen sind sehr riskant, weil die Lage des Schiffes noch nicht stabilisiert ist. Wir arbeiten rund um die Uhr, 24 Stunden Tag und Nacht, so lange, wie wir benötigt werden. Erstmals nannten die italienischen Behörden eine genaue Zahl der tatsächlich Vermissten. Demnach sucht man noch nach 17 Personen, 11 Passagiere und 6 Besatzungsmitglieder, die sich noch im halbgesunkenen Schiff befinden oder gerettet wurden, sich aber noch nicht gemeldet haben. Das deutsche Büro der Kreuzfahrtgesellschaft Costa bestätigte dem NDR, dass es 6 Passagiere aus Deutschland gibt, die man nicht habe kontaktieren können. Auch Bundesaußenminister Guido Westerwelle schließt deutsche Opfer bei der Havarie des Kreuzfahrtschiffes Concordia nicht aus. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass sich Passagiere auf eigene Faust auf die Heimreise gemacht haben, ohne sich mit dem Reiseveranstalter oder den Behörden in Verbindung zu setzen. Die allermeisten Passagiere aus Deutschland sind bereits wieder zu Hause. Auch die 10 Verletzten, die bis heute in Krankenhäusern behandelt wurden, sind auf dem Heimweg. Praktisch alle Passagiere der Concordia berichten von den chaotischen Umständen ihrer Rettung. So auch Gerd Hammer aus Königswinter.
Also ich mache keinem einen Vorwurf, wenn der Situation selbst auch die Bediensteten nicht immer da standen, wo man sich es vielleicht gewünscht hätte. Nur, also was ich wirklich katastrophal fand, dass der Kapitän lange Zeit hat durchgeben lassen in 5 Sprachen. Wir haben ein technisches Problem, aber wir haben alles im Griff. Die Techniker sind dabei, das zu beheben.
Das deckt sich mit den Äußerungen der Staatsanwaltschaft. Der Kapitän habe erst eine Stunde nach der Havarie die Rettungskräfte alarmiert. Außerdem soll er bereits das sinkende Schiff verlassen haben, bevor die Evakuierung abgeschlossen war. Der Kapitän befindet sich in Untersuchungshaft wegen des Verdachts auf mehrfache fahrlässige Tötung. Der leitende Staatsanwalt Francesco Verusio. Der Kurs des Schiffes war eindeutig falsch. Der Kapitän war selbst auf der Kommandobrücke und ist daher voll verantwortlich für die Navigation. Deshalb haben wir einen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt und das Schiff und die Blackbox sichergestellt, damit wir Aufschluss erhalten über die Manöver unmittelbar vor und nach dem Unfall. Neben der menschlichen Tragödie droht noch eine Umweltkatastrophe. 2300 Tonnen Öl sollen sich in den Tanks der Concordia befinden und drohen auszulaufen. Wir sind bereit zu handeln, sagt der italienische Umweltminister Corrado Clini. Aber erst einmal müssten die Menschen in Sicherheit gebracht werden.
Soweit Tillmann Kleinjung über die Situation nach dem schweren Schiffsunglück vor der Toskana. Zu unserem nächsten Thema und damit zu Christian Wulff. Es gibt heute mehr Fragen als Antworten und es gibt zunehmend mehr Politiker bei CDU und FDP, die auf Distanz gehen. Niedersachsens Ministerpräsident McAllister von der CDU sagt über seinen Amtsvorgänger, Zitat, sollte es falsche Auskünfte der Landesregierung gegenüber dem Parlament gegeben haben, haben, werden wir sie richtigstellen. Wolfgang Kubicki, FDP-Fraktionschef in Schleswig-Holstein und damit Wahlkämpfer, erklärte gegenüber der ARD zur Frage, ob Wulff Ministerpräsident bleiben solle: Das kann nur Christian Wulff selbst entscheiden, aber meine Geduld geht langsam zu Ende, so Kubicki wörtlich. Und der Spiegel sowie die Bild-Zeitung melden nun weitere Erkenntnisse über Wulffs Kontakte zu Unternehmern. Schwierige Zeiten sind das auch für Angela Merkel. Aus Berlin Christian Faul.
Die Bundeskanzlerin wirkt inzwischen ziemlich genervt, wenn sie auf den Bundespräsidenten angesprochen wird. Spiegel und Bild-Zeitung berichten von neuen Vorwürfen gegen Christian Wulff. Demnach soll er sich gemeinsam mit seiner Frau von einem Geschäftsmann auf das Münchner Oktoberfest einladen haben lassen. Damals war Wulff noch Ministerpräsident von Niedersachsen. Der Geschäftsmann soll den Wulffs die Übernachtung in einer Luxussuite ermöglicht haben und die Kosten für die Differenz bei der Zimmerkategorie beglichen haben. Angela Merkel ist schmallippig, wenn sie Fragen zu Wulff beantworten soll.
Ich glaube, dass die Beantwortung der Fragen einen Beitrag dazu leistet, dass man dann die Dinge so einordnen kann, dass sie den Ansprüchen auch genügen.
Das sagte sie auf der CDU-Vorstandsklausur in Kiel.
Und wenn sich neue Fragen stellen, müssen neue Fragen beantwortet werden.
In der CDU herrscht Unmut. Wahlstrategen befürchten, dass am Ende noch die Partei unter der Affäre leiden könnte. Einer aus dem Vorstand spricht von einem katastrophalen Krisenmanagement im Bundespräsidialamt. Auch Merkel selbst soll hinter den Kulissen ihre Unzufriedenheit erkennen haben lassen. Ihr fällt es zunehmend schwer, sich die Gereiztheit nicht anmerken zu lassen. Heute wurde sie in einem Interview des Deutschlandfunks wieder darauf angesprochen. Ich schätze die Arbeit von Christian Wulff, sagte sie. Nach einer Pause kam dann noch das Wort sehr. Die Frage, kann er seine Arbeit gut fortsetzen?
Ich denke, er kann es tun und jetzt warten wir mal den weiteren Verlauf des Jahres ab. Aber wie gesagt, beides gehört zusammen, die Wertschätzung für seine Arbeit und die Beantwortung der Fragen.
Sie bleibt distanziert, bemüht sich immer klarzustellen, Wulff, das ist die eine Seite, die CDU die andere. Auch sie treibt die Sorge um, dass die Diskussion kein Ende nimmt und doch noch auf die Partei abfärben könnte.
Wenn Christian Wulff weiter die Fragen auch beantwortet, dann wird diese Würde des Amtes auch durchaus gerechtfertigt und durch seine Arbeit.
Noch sind die CDU-Strategen mit den Umfragen zufrieden, aber man traut den Demoskopen nicht. Wulff kann uns noch alle runterziehen, sagt einer, aber er darf das nicht öffentlich sagen. Denn die Kanzlerin hat sich und ihrer Partei ein Schweigegelübde auferlegt. Nach dem Motto, wenn wir nicht mehr darüber reden, dann könnte die Diskussion tatsächlich bald beendet sein.
Und dann ist da auch noch das Problem an der Saar. Dort ist vor einigen Tagen die Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen gescheitert. Und nun wird nach einer neuen Regierung gesucht. CDU und SPD beraten über eine große Koalition und haben heute mit ihren Sondierungsgesprächen begonnen. Einzelheiten von Uli Haug.
Mit zwei siebenköpfigen Delegationen gingen CDU und SPD in die Verhandlungen über eine große Koalition im Haushaltsnotlagenland Saarland. Ob man auch inhaltlich zueinander finden wird, das wird vor allem davon abhängen, wie der heutige Kassensturz von CDU-Finanzminister Peter Jacobi ausfällt. Denn mit über 12 Milliarden Landesschulden und einer Schuldenbremse ist der politische Gestaltungsspielraum für jede Regierung an der Saar gering. Mittlerweile bekennt sich auch die Saar-SPD nach langem Zögern zur Schuldenbremse. Damit wurde ein wichtiges Hindernis für eine große Koalition bereits im vergangenen Jahr aus dem Weg geräumt. Vor der ersten Sondierungsrunde gab es von Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer und SPD-Chef Heiko Maas nur die bei solchen Terminen üblichen Floskeln zu hören.
Die Erwartung, dass wir jetzt ein ordentliches, sachlich orientiertes, konzentriertes Gespräch führen und dass wir danach Sie auch über mögliche Ergebnisse informieren werden. Vielen Dank.
Wir fangen jetzt an zu sondieren. Das haben wir ja bei uns so beschlossen. Wir werden jetzt mal einige Themen auf den Tisch legen und mal sehen, wie die Reaktionen sein werden.
Während in der saarländischen CDU die Mehrheit für eine große Koalition ist, gibt es an der SPD-Basis bislang kein einheitliches Meinungsbild. Heiko Maas hat nur den Auftrag vom Landesvorstand zu sondieren. In eine große Koalition als Juniorpartner gehen oder doch Neuwahlen wagen? Die Meinungen an der sozialdemokratischen Basis gehen immer noch weit auseinander. Das musste auch Parteichef Maas feststellen, der unter der Woche alle sieben Kreisverbände besuchte.
Ich brauche, glaube ich, eine neue Handynummer, weil immer mehr Leute anrufen und jeder mir was zu sagen hat, was ich jetzt machen soll. Das Problem ist nur, jeder sagt was anderes und jeder erwartet was anderes.
Das macht das insgesamt so schwierig.
Maas bleibt nach dem Jamaika-Aus am 6. Januar in der Zwickmühle. Denn er hat bereits zweimal bei Landtagswahlen 2004 und 2009 gegen Ex-Ministerpräsident Peter Müller, CDU, verloren. Eine dritte Wahlniederlage gegen Annegret Kramp-Karrenbauer würde er politisch wohl kaum überstehen. Hinzu kommt, dass auch nach Neuwahlen eine große Koalition am wahrscheinlichsten ist. Denn linken Fraktionschef Oskar Lafontaine sieht wegen des SPD-Bekenntnisses zur Schuldenbremse keine Chance für Rot-Rot an der Saar. Und für andere Bündnisse gibt es derzeit keine Mehrheiten. Insofern könnte es also durchaus sein, dass sich SPD und CDU schnell auf eine große Koalition einigen und auf Neuwahlen verzichten.
Schuld am Scheitern der Koalition im Saarland hat ja die FDP, so sagt es zumindest Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer. Und die FDP, die hat es auch sonst schon schwer. Unterirdische Umfragewerte, weit unter der 5%-Hürde für den Wiedereinzug in den Bundestag. Eine schwache Spitze, ein Generalsekretär, der einfach so geht. Also Krise. Und wie groß diese Krise ist, das ist heute einmal mehr deutlich geworden beim Neujahrsempfang der FDP von Nordrhein-Westfalen. Aus Düsseldorf, Klaus Schäffer.
An die 1000 FDP-Mitglieder und Sympathisanten waren zum Düsseldorfer Flughafen gekommen, um dort in einem Hotel das Comeback ihres einstigen Bundesvorsitzenden zu erleben. Der hat in den letzten Tagen streuen lassen, er werde sich beim Neujahrsempfang seines Heimatverbandes auch mal wieder zur Innenpolitik äußern. Spekulationen, er habe auch eine Rückkehr auf eine Spitzenposition in der FDP im Sinn, erteilte Westerwelle aber eine deutliche Absage.
Und sofort gibt es ein Rumoren, ob ich denn nach meinem 50. Geburtstag irgendwie was ganz anderes wollte. Leute, das habe ich hinter mir.
Er stehe nicht mehr auf der Brücke, aber er wolle im Maschinenraum mitarbeiten. Und das tat er dann auch in altgewohnter Deutlichkeit. Und natürlich stellte man Vergleiche an mit Nachfolger Philipp Rösler, dessen letzte Reden genau den Kampfesmut vermissen ließen, den Westerwelle heute forderte und den er auch immer wieder zeigte. Etwa, wenn er den Zeitgeist geißelte, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit für nicht mehr so wichtig zu halten.
Hier ist es erforderlich, dass ganz ohne Diplomatie die Unterschiede auch in der deutschen Politik herausgearbeitet werden, weil es sich hier um einen Schicksalsstreit handelt, ob wir noch leistungsbereit sein wollen oder ob wir glauben, der Wohlstand, er kommt schon irgendwie. Für alle ist alles kostenlos und umsonst. Das funktioniert nicht.
Der Außenminister hob sich auch deutlich ab vom liberalen NRW-Chef Daniel Bahr. Der hatte vor Westerwelle das Wort und wählte eher die leisen Töne.
Es ist der Mut zur Freiheit und zur Zukunft, der uns verbindet und uns stark macht. Hören wir auf, uns immer mit uns selbst zu beschäftigen, sondern stecken unsere Energie in die Problemlösung und in die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner.
Es gehe nun darum, Selbstbewusstsein zu zeigen und auch die Erfolge der Regierungsarbeit deutlich zu machen. Guido Westerwelle tat das und er arbeitete sich am politischen Gegner ab. Auffällig bei allen Reden, auch der von Landtagsfraktionschef Gerhard Papke, war die Konzentration auf die Grünen und die Schonung der SPD. Und auch kein Wort der Kritik an seinen Nachfolgern in der FDP-Führung kam Westerwelle über die Lippen. Im Gegenteil.
Für mich war die liberale Partei immer auch ein Stück meiner eigenen Familie. Es ist ein Stück meiner Familie, meiner Lebensgeschichte. Und in dieser liberalen Partei bin ich groß geworden, habe ich so unendlich viele Freundschaften erleben dürfen und erlebe sie jetzt. Und das ist doch unsere gemeinsame Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir uns in diesen Zeiten behaupten mit dem Parteivorsitzenden Philipp Rösler.
Am Schluss des Auftritts war es fast wie früher. Stehende Ovationen für den ehemaligen Chef, der Applaus für Daniel Bahr, blieb dagegen eher dünn. Wenn einer heute die siechende Parteiseele neu motiviert hat, dann war es der, dem man vor einem Jahr noch die Schuld am Niedergang gegeben hat.
Soweit Klaus Schäffer. Mit Entsetzen hat vor allem die politische Spitze in Washington reagiert auf das Video im Internet, das US-Soldaten zeigt, die tote Afghanen schänden, auf übelste Art, menschenverachtend, widerlich. US-Präsident Obama hat vollständige Aufklärung angekündigt. Zwei Soldaten sind auch bereits identifiziert. Aber was bedeutet dieser Skandal nun für die vorsichtige Annäherung zwischen US-Regierung und den Taliban in Afghanistan? Hören Sie den Kommentar von Sandra Petersmann.
Krieg verroht Menschen und entmenschlicht Menschen. Über die meisten Verbrechen im Krieg erfahren wir nichts. Über dieses in Afghanistan haben wir erfahren. Durch einen kurzen Videoclip im Internet. 4 US-Marines schänden mit ihrem Urin lachend und feixend die Leichen von 3 mutmaßlichen Taliban-Kämpfern. Aber was wissen wir eigentlich über die Menschen, die da tot und blutverschmiert auf dem Boden liegen, neben einer umgefallenen grauen Schubkarre? Wir sehen einen menschenverachtenden Akt und empören uns. Aber sehen wir die Toten? Das ist die eine Frage, die mich umtreibt, wie entmenschlicht wir als Zuschauer sind. Und dann wandern meine Gedanken zurück an den Anfang dieses Krieges. Deutschland hat sich nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 aus Solidarität an diesem Krieg beteiligt, damit Afghanistan nie wieder eine sichere Heimat für Terroristen sein kann. Der Einsatz in Afghanistan hat das Gütesiegel der Vereinten Nationen. Es soll ein guter Einsatz sein, mit den höchsten moralischen Standards. Ein Einsatz für die Menschenrechte, für eine bessere Zukunft des afghanischen Volkes, gegen religiösen Fanatismus, der Menschlichkeit mit Füßen tritt. Es heißt bis heute, dass es dem westlichen Bündnis darum geht, die Herzen und Köpfe der Afghanen zu gewinnen. Dafür haben in den vergangenen 10 Jahren auch 53 Bundeswehrsoldaten und Polizisten ihr Leben gelassen. Mit Kriegsverbrechen macht man sich die Bevölkerung zum Feind. Die Leichenschändung der 4 US-Marines ist nicht das erste Kriegsverbrechen, das westliche Truppen in Afghanistan begangen haben. Erinnert sei an das selbsternannte amerikanische Killteam, das Jagd auf Zivilisten machte, um zu morden. Oder an den britischen Soldaten, der getöteten Taliban-Kämpfern die Finger abschnitt, um sie als Souvenir zu behalten. Menschenverachtende Einzelfälle, die sich zu einem verheerenden Gesamtbild zusammensetzen und der Propaganda der afghanischen Taliban-Bewegung Munition liefern. Nicht wir sind das Biest, sondern die fremden Soldaten der westlichen Demokratie sind das Biest. Das Video über die Leichenschändung hat in Afghanistan bisher keine Massenproteste ausgelöst. Aber das heißt nicht, dass die Afghanen diese Taten unserer Soldaten nicht zur Kenntnis nehmen und ihre Schlüsse daraus ziehen. Ich frage mich, ob afghanische Zuschauer die 3 toten Männer sehen, die auf dem Boden liegen.
Soweit der Kommentar von Sandra Petersmann für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ja, die Situation im Nahen und Mittleren Osten ist äußerst gespannt und die US-Regierung ist zunehmend besorgt wegen eines möglichen Angriffs Israels gegen den Iran. Präsident Obama, Verteidigungsminister Panetta und andere hochrangige Regierungsvertreter sollen die israelische Führung deshalb eindringlich vor den Folgen eines Militärschlags gewarnt haben, so berichtet es das Wall Street Journal. Hintergrund ist das umstrittene iranische Atomprogramm, dessen Zweck nach wie vor nicht eindeutig ist. Und die US-Regierung will nun zusammen mit Europa die iranische Ölindustrie mit neuen Sanktionen schwächen, um das Regime in Teheran doch noch zum Nachgeben im Atomstreit zu zwingen. Das lassen sich die Mullahs aber nicht gefallen und haben nun erneut zugeschlagen. Diesmal geht es um die Nachbarn in den Golfstaaten. Einzelheiten von Reinhard Baumgarten.
Der Iran droht den arabischen Golfstaaten mit ernsten Konsequenzen, sollten diese bei einem möglichen Ölembargo gegen Teheran ihre Erdölförderung erhöhen, um den Verlust iranischen Öls auf dem Weltmarkt auszugleichen. Wie der Iran gegebenenfalls reagieren würde, ließ Mohammed Ali Khatibi offen. Der iranische OPEC-Vertreter betonte aber gegenüber internationalen Medien, Teheran betrachte eine Produktionserhöhung auf Kosten Irans als Komplizenschaft der arabischen Golfstaaten mit westlichen Aggressoren gegen die Islamische Republik. Der Iran exportiert gegenwärtig rund 2,5 Millionen Fass Öl am Tag, nimmt dadurch rund 75 Milliarden Dollar pro Jahr ein und deckt damit knapp 80% seiner Deviseneinnahmen. Allein Saudi-Arabien konnte seine Ölförderung innerhalb weniger Wochen um gut 2,5 Millionen Fass pro Tag steigern. Am 23. Januar wollen die EU-Außenminister über ein Embargo gegen iranisches Öl entscheiden. Sollte es zu einem Ölboykott kommen, hat Teheran damit gedroht, die Straße von Hormuz sperren zu wollen, durch die knapp 1/5 des weltweit verbrauchten Öls transportiert wird.
Soweit Reinhard Baumgarten. Und äußerst angespannt ist die Lage in der Region auch wegen der Vorgänge in Syrien. Dort protestieren seit Mitte März viele Oppositionelle gegen das unmenschliche Regime von Staatschef Assad. Aber der Präsident bleibt hart und schlägt den Aufstand nieder. Tausende Menschen sind nach Angaben der Vereinten Nationen ums Leben gekommen und UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, er hat nun einmal mehr die Gelegenheit ergriffen, an den syrischen Präsidenten Assad zu appellieren. Er solle sofort die Gewalt gegen das eigene Volk, die Tötung der Bevölkerung beenden. Einzelheiten dazu nun von Björn Blaschke.
Die Führung Syriens hat eine Amnestie für Straftaten im Zusammenhang mit den seit März vergangenen Jahres andauernden Massenprotesten gegen Präsident Bashar al-Assad angekündigt. Voraussetzung sei allerdings, dass sich die Betroffenen den Behörden stellen. Gleichzeitig melden Oppositionsgruppen, dass reguläre syrische Einheiten ihre Angriffe auf eine Ortschaft nahe der Grenze zu Libanon fortsetzten. Seit Beginn des Aufstands gegen das Regime in Damaskus kamen nach Schätzungen der Vereinten Nationen mehr als 5000 Menschen durch Gewalt in Syrien um. Grund genug für Ban Ki-moon, den UN-Generalsekretär, erneut eine klare Forderung in Richtung Damaskus zu äußern. Heute sage ich noch einmal zu Präsident Assad von Syrien, stoppen Sie die Gewalt, stoppen Sie die Ermordung Ihres eigenen Volkes. Der Weg der Unterdrückung ist eine Sackgasse. Die Lehren des vergangenen Jahres sind gewaltig und klar. Die Winde des Wandels werden nicht abflauen. Die Flamme, die in Tunesien entfacht wurde, wird nicht ausgehen. Ban Ki-moon erklärte das im Rahmen einer Konferenz über den demokratischen Wandel in der arabischen Welt, die die UN passenderweise in Syriens kleinem Nachbarland Libanon ausrichtete. In der Hauptstadt des Landes, Beirut, hatte sich Ban bereits gestern mit dem türkischen Außenminister Ahmet Davutoğlu getroffen. Dabei habe er gesagt, dass die Krise eine gefährliche Wendung nehme, so ein Sprecher. Damit dürfte er zweierlei gemeint haben. Nächsten Donnerstag endet die einmonatige Beobachtermission der Arabischen Liga in Syrien, die ihr Ziel offenbar nicht erreicht hat, ein Ende der Gewalt. Was die Liga als nächstes erwägt, ist unklar. Möglicherweise wird sie sich an die Vereinten Nationen wenden, mit welchem Appell auch immer. Im Falle Libyen hatte es ein ähnliches Vorgehen gegeben, das dann in den Krieg führte. Daran war seinerzeit Katar beteiligt. Und der Emir des kleinen Golfstaates, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, hat gerade erneut eine wichtige Forderung aufgestellt. Die arabischen Staaten sollten Soldaten einsetzen, um das Blutvergießen in Syrien zu beenden. Ein wenig Verständnis für eine solche Forderung klang durch, als jetzt Ban Ki-moon in Beirut sagte, zu lang schon standen die Araber am Rande des Geschehens. Sie haben zugeguckt, wie andere die Tyrannei abstreiften, in Europa, Asien und Afrika. Sie haben gefragt, warum wir nicht? Warum so wenig Demokratie in einer Region, die so voller Potenziale steckt? Jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt ist Ihre Zeit gekommen. Der UN-Generalsekretär forderte überdies von Israel, die Besatzung der Palästinensergebiete zu beenden. Die Kolonien, die alten wie die neuen, seien illegal. Sie verhinderten die Geburt eines lebensfähigen Palästinenserstaates.
Björn Blaschke berichtete, der Start vor 9 Wochen war planmäßig. Von Baikonur in Kasachstan aus schickte die russische Raumfahrtagentur die Sonde Phobos-Grund ins All. Ziel der Marsmond Phobos. Dort sollte die Sonde Proben entnehmen und in 2 Jahren zurück zur Erde bringen. Aber dieses Prestigeprojekt ist gescheitert. Die Sonde ist außer Kontrolle geraten und wird voraussichtlich innerhalb der nächsten Stunden abstürzen. Mein Kollege Horst Kloiser, Raumfahrtexperte, ist für uns zugeschaltet. Herr Kloiser, wann wird denn mit dem Absturz gerechnet?
Das kann, Frau Sterzl, ganz bald sein, denn die letzten Informationen der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos gehen davon aus, dass dieses Zeitfenster, in der Grund Phobos abstürzt, schon ganz bald geöffnet wird, vielleicht um 19.05 Uhr unserer Zeit bis 19.20 Uhr. Das kann sich auch noch ein bisschen verschieben und wir sind im Grunde fein raus, denn uns fällt die Sonde wohl nicht auf den Kopf. Ich habe hier eine aktuelle Karte von Roskosmos gerade mal aufgeschlagen. Wenn man sich eine gedachte Linie von Caracas in Venezuela, also in der Nordspitze Südamerikas, vorstellt, nach Dakar im Senegal, in Afrika also, etwa auf der Hälfte im Atlantik, mittendrin, sowohl was Nord-Süd als auch West-Ost angeht, da wird Phobos Grundabsturz erwartet.
Wie gefährlich ist das?
Naja, da im Atlantik wohl nicht sehr gefährlich, es sei denn, da fährt gerade ein Handelsschiff vorbei, aber das wäre natürlich wirklich die berühmte Nadel im Heuhaufen. Es wäre ein bisschen kritischer geworden, wenn es über Festland geschehen wäre, aber auch da sagen die Experten, bisher ist noch nie ein Mensch zu Schaden gekommen. Man muss sich vorstellen, und deswegen hat man solche Befürchtungen, dass diese Sonde zu den ganz großen gehört. 13,5 Tonnen ist sie schwer, aber davon sind 11 Tonnen ein zugegeben hochgiftiger Treibstoff. Und dieser Treibstoff wird aber in der Atmosphäre wohl verbrennen. Angst haben manche Leute auch bekommen, als sie hörten, hoi, da ist ja Radioaktivität an Bord. In der Tat, Kobalt 57, das benutzt man für ein besonderes Spektrometer, um Eisen, das sollte man ja auf dem Mars untersuchen können, checken zu können. Dies stürzt auf die Erde, aber wenn wir hören, es sind 10 Mikrogramm und die haben eine Halbwertszeit von 270 Tagen, ist die Gefahr wahrscheinlich auch eher gering.
Ja, ich habe es eingangs erwähnt, der Start am 9. November, der war planmäßig, aber nun ist die Sonde offenbar defekt. Kann man da irgendwas über die Ursachen sagen?
Wahrscheinlich sind es die beiden Raketenstufen, die man brauchte, um aus einer relativ geringen Erdumlaufbahn, im Augenblick ist die Sonne 120 Kilometer hoch, vorher war das mal 150, 180 Kilometer, im Grunde Schwung zu holen, um sich dann ins Weltall zu katapultieren in Richtung Mars. Das ist ja eine lange, weite Reise. Diese Stufen haben versagt. Da die Russen nicht über ein so gutes Netz mit Antennen auf dem Boden verfügen wie die ESA oder die Amerikaner, hatten die immer nur ein ganz kleines Fenster sozusagen mit ihrer Sonde Kontakt aufzunehmen. Daran ist das offenbar gescheitert, aber es markiert leider auch einen weiteren Tiefpunkt der russischen Raumfahrt, denn es hat vorher schon Ausfälle gegeben, sowohl von militärischen als auch von zivilen Raketen auf dem Weg zur ISS. Und das beschäftigt sicherlich die russische Raumfahrtindustrie und die Politik, denn auch diese Sonde war ein Prestigeobjekt, das jetzt mitten im Atlantik versinken wird.
Nach 15 Jahren Pause in der Planetenforschung sollte das doch wirklich die Russen wieder ganz groß herausbringen, also ein schwerer Rückschlag.
Ja, ganz gewiss. Und man spricht ja hin und wieder von der russischen Seele. Man darf sicher sein, dass diese russische Seele ein bisschen einen Kratzer bekommt. Denn man ist gerade mit seinen Raumfahrtprojekten in den letzten 50 Jahren immer oben auf gewesen. Und in den letzten Jahren klappt es nicht mehr so richtig. Den einzigen Stolz, den man noch hat, die Amerikaner schaffen es im Augenblick gar nicht, zur ISS zu fliegen. Selbst sie sind auf die Hilfe der Russen angewiesen.
Horst Kleuser war das, Kollege und Raumfahrtexperte über den unmittelbar bevorstehenden Absturz der Sonde Phobos Grund. Ja, und zum Schluss im Echo des Tages kommen wir zum Sport am Sonntag. Und bei mir ist Mara Kühner-Tellmann. Mara, was gibt es Neues?
Die deutschen Handballmänner sind mit einer Niederlage in die Europameisterschaft in Serbien gestartet. Im ersten Gruppenspiel unterlag das Team soeben Tschechien mit 24-27. Thorsten vom Wege.
Eine Niederlage, die man sich selbst zuzuschreiben hat und nicht der Übermacht der tschechischen Mannschaft. Denn die Tschechen, sie spielten ein solides Spiel, sie spielten abwehrstark, sie spielten mit einem Filip Jichar, der den Unterschied in entscheidenden Phasen ausmachte. Deutschland verschlief die erste Halbzeit komplett, lag folgerichtig mit 14-9 zurück, kam dann zurück ins Spiel, hatte mehrfach die Möglichkeit, in der zweiten Halbzeit auszugleichen, scheiterte dann aber immer wieder an den eigenen Nerven. Und folgerichtig haben die Tschechen dieses Spiel am Ende mit 3 Toren Differenz für sich entschieden. Für die Deutschen wird es schwer, das angestrebte Ziel, und das war ein Ticket für die Olympia-Qualifikation zu ergattern, nachdem man nun schon zum Auftakt gegen einen unmittelbaren Mitbewerber verloren hat.
Zum Wintersport. Kurios aus deutscher Sicht verliefen heute die Biathlon-Jagdrennen in Nové Mesto in Tschechien, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Die Einzelheiten von André Siems.
Magdalena Neuner wollte nach ihrem Jagdrennen nur eines.
Ich musste erst mal kurz heulen. Ich gebe es ehrlich zu.
Schließlich war sie zwischenzeitlich Erste, bis Neuner auf die falschen Scheiben schoss, 4-mal in die Strafrunde musste und alle Chancen auf den Sieg damit weg waren.
Man schaut jetzt einfach nach vorne und ich war eigentlich total konzentriert und fokussiert und habe halt einfach nicht auf die Zahl oben drüber geschaut und einfach mir auf die Scheiben konzentriert, was ja grundsätzlich richtig war, aber es war halt die falsche Scheibe.
Neuner wurde am Ende Siebte. Der erste Platz ging an Tora Berger aus Norwegen. Auch an Pfeiffer hat anschließend bei den Männern so ein kurioses Verfolgungsrennen noch nie gehabt. Als Fünfter kam er ins Ziel, bis ihm gesagt wurde, dass eine Scheibe am Schießstand nicht gefallen ist, die eigentlich ein Treffer war. Pfeiffer bekam eine Zeitgutschrift von 20 Sekunden und wurde Zweiter.
Es ist natürlich eine völlig kuriose Situation, gerade weil ich auf der Schlussrunde das überhaupt nicht wusste. Kämpfe um Platz 4, noch im Zielsprint und war ich total happy mit meinem 5. Platz. Auf einmal höre ich, ja, da kriegst du noch eine Zeitgutschrift. War völlig neu. Neues Gefühl, aber klar, wenn es ein Podestplatz würde, ist es jetzt ja, ist es natürlich super für mich.
Noch besser war nur Anton Schipulin aus Russland.
Nach Platz 3 in der alpinen Abfahrt gestern hat Maria Höfl-Riesch heute im Super-G noch einen draufsetzen können in Cortina d'Ampezzo. In Italien fuhr sie hinter der Siegerin Lindsay Vonn auf Rang 2. Und einen Podestplatz gab es auch für Fritz Dopfer beim Slalom der Herren in Wengen in der Schweiz. Da wurde er Dritter.
Vielen Dank, Mara Kühner-Tellmann war das mit dem Neuesten vom Sport am Wochenende. Und damit endet das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Im Studio war Gertrud Sterzl. Vielen Dank für Ihr Interesse und einen guten Abend.